Der Monat Mai ist für mich der einzige der schönsten Monate im Jahr überhaupt. Mai nicht nur, weil es Frühling ist, weil so viel die Sonne scheint, weil die Blumen wieder rauskommen, weil einfach das Leben neu erwacht, das auch. Aber vor allem, weil er so viele Feiertage hat. Ich weiß nicht, ob die Arbeitgeber unter uns oder die Selbstständigen mit mir da mitgehen können, aber mir geht es so und ich denke mal den Schülern und den Arbeitnehmern ganz bestimmt auch. Es ist schön, gerade haben wir 1. Mai gehabt, dann Himmelfahrt, Pfingsten, demnächst kommt noch Fronleichnam, da kann man bald durcheinander kommen, oder? Habt ihr schon mal eure Schulkollegen oder auch eure Kollegen auf Arbeit gefragt, was diese Feiertage bedeuten? Ich habe es mal gemacht. Das Ergebnis war nicht gerade befriedigend. Und ich denke, dass ein Großteil der Kinder und auch ein Großteil der Erwachsenen in unserem Land inzwischen gar nicht mehr sagen können, was diese Feiertage bedeuten. Feiertage, die auch einen christlichen Hintergrund haben. Heute haben wir Pfingsten und wir haben schon einiges darüber gehört. Wir wissen, was kommt. Aber ich hoffe, dass wir doch noch einiges dazulernen können und dass wir uns begeistern lassen vielleicht zu dem, was Pfingsten uns heute zu sagen hat. Pfingsten wird weithin als der Geburtstag der Gemeinde überhaupt gefeiert. Wir haben das heute Morgen schon kurz gehört. Und das ist so. Seit Pfingsten gibt es auch Gemeindebau. Es ist schön. Pfingsten kam der Heilige Geist auf diese Erde in dieser Form, wie er jetzt da ist, um so zu wirken in den Menschen, wie er es heute tut. An diesem Tag, vor schon bald 2000 Jahren, sind viele Zeichen und Wunder passiert. Aber es war nicht nur ein Ereignis von einem Tag, ein Geschehen, das nur damals passiert ist, sondern das ist ein Geschehen, das bis heute hinwirkt und eigentlich auch weiter wirken wird, so lange, bis der Herr Jesus wiederkommen wird. Es ist auch nicht einfach so urplötzlich passiert. Es ist lange vorher bestimmt gewesen. Gott hat alles gut geplant. Er hat es vorausbestimmt. Und Jesus selber hatte kurz vor seiner Himmelfahrt den Jüngern gesagt, und er wusste, dass er nicht mehr lange auf der Erde bleiben würde. Er wusste, dass er gleich zum Vater gehen würde. Und er wusste, dass seine Jünger etwas mehr brauchen, als das, was sie bis dahin hatten. Aber das und wie es geschehen sollte, das konnten die Jünger natürlich selber nicht wissen. Und obwohl sie sehr, sehr viel von Jesus gelernt hatten, in der Zeit, als sie mit Jesus gewandelt sind, so war doch ihr Wissen allein für den zukünftigen Dienst ganz bestimmt nicht ausreichend. Das wusste Gott, das wusste Jesus und ich denke, die Jünger wahrscheinlich auch, denn sie kannten sich selber ja auch ganz gut. Und da sagte Jesus zu seinen Jüngern einige ganz, ganz bestimmte und wichtige Sätze. Und wir finden die zusammengefasst in einem Vers. Dieser Vers gilt auch als Schlüsselvers in der Apostelgeschichte. Steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich denke, dass viele von uns diesen Vers auswendig kennen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ein einziger Vers, der doch sehr, sehr viel einschließt, der vieles ausspricht, denke viel mehr, als man so auf den ersten Blick einfach erfassen kann. Ich möchte diesen Vers heute Morgen betrachten mit euch gemeinsam und möchte ihn gerne aus drei Perspektiven sehen. Erstens ist das Geschehen vom Pfingsten, es hatte eine göttliche Bestimmung. Es war nicht einfach so zufällig. Das Zweite, das Geschehen vom Pfingsten beinhaltete eine geistliche Ausrüstung. Und das Dritte, das Geschehen vom Pfingsten brachte auch eine geografische Verpflichtung mit sich. Man sollte damit etwas anfangen. Nun, die göttliche Bestimmung des Geschehens vom Pfingsten, ich denke, das kann man ganz leicht sehen. Das sehen wir hier in den Worten, und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier stellt Jesus ganz klar seinen Anspruch auf die Jünger. Er sagt, dass sie auch gerade dann, wenn er selber nicht mehr da sein würde, dass sie nicht einfach das vergessen, was sie hatten, was sie gehört haben, was sie gelernt haben, sondern dass sie es weiterhin einsetzen werden. Im Prinzip sagte Jesus voraus, was in der Zukunft sein würde. Die Jünger würden, nachdem, wenn Jesus weg ist, wirklich für ihn da sein. Die würden für ihn arbeiten. Sie würden das weiterführen, was er bis dahin getan hat. Sie werden meine Zeugen sein, sagt er. Und das war ganz von Anfang an der Wille Gottes so. Gott hatte es ganz gut geplant, von vornherein. Er wusste von vornherein, dass die Menschen sündig sein werden. Dass er seinen Sohn für sie hinsenden würde. Dass er für die Menschheit sterben würde. Dass er in den Himmel fahren würde. Und dass danach die Zeit der Gemeinde sein würde. Das war alles von vornherein gut geplant. Und Gott wusste das so. Und Jesus wusste das so. Wir haben schon vorher am Anfang gehört von Lukas Kapitel 24, Vers 49, wo Jesus selber noch einmal sagt, dass es die Verheißung des Vaters ist, dass der Heilige Geist kommen würde. Und Jesus sagt in diesem Text hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Was sind eigentlich Zeugen? Wir kennen das Wort Zeugen sicherlich heute größtenteils von der Polizei oder vom Gerichtswesen eigentlich. Zeugen sind Leute, die etwas gesehen haben, das passiert ist, und die dann dazu ihr Zeugnis ablegen oder bestätigen, was sie gesehen und was sie gehört haben, was sie beobachtet haben. Wenn wir heute in die Zeitungen reinschauen, die Tageszeitungen, dann sehen wir auch bei uns ganz häufig Anzeigen, dass Leute gesucht werden, die etwas beobachtet haben. Und diese Leute, die brauchen dann nicht einfach irgendwas erzählen, was sie so meinen, sondern sie müssen nur das erzählen, was sie tatsächlich erlebt oder gehört oder gesehen haben. Das sind Zeugen. Und wer sonst, wenn nicht die Jünger damals, waren dazu am besten geeignet, für Jesus Zeugen zu sein? Sie hatten ja mit Jesus gelebt. Sie hatten vieles gelernt. Sie haben gesehen, wie er gewirkt hat, was ihm ein Anliegen war. Sie kannten sich aus. Sie waren dafür am besten geeignet. Die Gemeinde Jesu gibt es jetzt schon seit dem ersten Pfingsttage. Und heute haben wir, Jesu Nachfolger von heute, die Aufgabe, seine Zeugen zu sein. Wir sind also seine Zeugen. Viele Christen haben heute leider nicht viel zu berichten, wenn sie gebeten werden, ein Zeugnis zu sagen. Es ist nicht leicht, ich weiß. Ich freue mich heute Morgen über die beiden Zeugnisse hier. Schön. Aber es ist schwer, vor so einer großen Menge dazustehen, vielleicht mit der Nervosität, dass man es zum ersten Mal macht und etwas von dem weitersagen, was Gott für dich persönlich in deinem Leben gemacht hat. Viele der Christen heute fangen dann an, über irgendwelche geistlichen Themen zu diskutieren, stellen Dinge in den Vordergrund, die eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig sind, erzählen ihre Leidensgeschichten und Ähnliches und sind damit nicht unbedingt ein gutes Zeugnis. Ein Zeuge ist einfach jemand, der das erlebt hat und das erzählt, was er erlebt hat. Und wenn wir was mit Gott erlebt haben, dann ist es unsere Aufgabe, genau davon anderen Leuten zu erzählen. Interessant ist hier die Aussage auch von Jesus. Er sagt, ihr werdet. Ihr werdet. Er hat keine Zweifel daran, dass sie hier sein werden. Ihr werdet einfach. Er sagt nicht, ihr würdet ihr bitte? Oder vielleicht manche von euch werden ein Zeuge von mir sein? Ihr alle. Ihr werdet. Ich denke, dass es heute genauso ist. Wir sind alle, die wir Gott kennen, die wir Kinder Gottes sind, wir sind alle seine Zeugen. Die Frage ist nur, was für welche wir sind. Wir sind seine Zeugen, auch wenn wir nicht mit Jesus am Ölberg standen und er genau zu uns diesen Satz gesagt hat. Niemand kann sich aus der Verantwortung stellen. Wir werden nirgendwo in der Bibel aufgefordert, uns irgendwie vielleicht zu isolieren, uns zu verstecken als Christen. Oder vielleicht gar irgendwohin auszuwandern, nur mit dem Ziel, um unsere Kultur zu behalten oder unseren Glauben zu behalten, ihn zu isolieren. Nirgendwo. Wir sind seine Zeugen. Gerade da, wo wir jetzt sind. Jeder zu Hause, an seiner Arbeitsstelle, in der Schule, wo immer wir sind. Die Frage ist nur, was für Zeugen sind wir? Sind wir gute Zeugen? Sind wir vielleicht stumme Zeugen? Oder vielleicht sogar negative Zeugen, Leider ist alles möglich und es kommt auch vor. Viele von uns kennen bestimmt die Worte des Liedes: Unsere Taten sprechen viel lauter als die Worte, die wir sagen. Oder auch den Spruch: Man hört vor lauter Taten die Worte nicht. Ein Zeugnis ist nicht immer verbal, wie wir das heute Morgen gehört haben. Unser Leben ist ein Zeugnis. Das, was wir tun, ist ein Zeugnis. Auch was wir nicht tun, ist ein Zeugnis. Die Pharisäer, die hatten kein so gutes Zeugnis. Wir kennen die Stelle in der Bibel, die da sagt: Das, was die Pharisäer sagen, das tut. Was sie aber tun, das tut nicht. Ein ganz schlechtes Zeugnis. So etwas darf von uns nicht gesagt werden. Und es ist tragisch, wenn man hört, und wir hören das leider immer wieder, wenn der da ein Christ ist, dann will ich keiner sein oder dann will ich mit denen nichts zu tun haben. Wieder in der Kirche, was ist das schon? Vielleicht sind das nur Ausreden. Vielleicht ist aber auch ein bisschen Wahrheit zwischendurch da dran. Es ist tragisch, wenn so etwas gesagt wird. Aber was für Menschen müssen wir eigentlich sein, um gute Zeugen sein zu können? Was müssen wir leisten können? Wie können wir es schaffen? Wie können wir es schaffen, unseres Herrn wirklich würdige Zeugen zu sein? Die Antwort ist ganz einfach. Wir können es nicht. Wir ganz bestimmt nicht. Wir wissen heute, dass die Jünger Jesu damals ihren Auftrag sehr gut erfüllt haben. Die sind hinausgegangen, sie haben Gemeinden gegründet, die Gemeinden sind gewachsen und heute ist das ein Zeugnis dafür, dass wir hier zusammen sind. Die Gemeinde ist da. Gott hat sein Ziel erreicht durch seine Jünger damals, aber auch durch all die Gemeinden und all die Gläubigen bis jetzt. Sie waren seine Zeugen. Aber waren denn die Jünger besonders begabt? War das irgendeine Elitetruppe? Waren die Stars der damaligen Zeit? Ob nun politisch oder wirtschaftlich? Sie waren es nicht. Sie waren ganz, ganz einfache, sie waren ängstliche, sie waren durchschnittliche Menschen, die Angst und Sorgen hatten. Und das ist genau das Mutmachende an Pfingsten. Wir sind hierzu erwählt. Wir sind erwählt, heute Zeugen Gottes zu sein. Wie heißt es so schön in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26 bis 29? Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf dass sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und Gott wusste von vornherein, dass seine Jünger aus sich heraus nichts schaffen würden. Sie würden das Ziel auf gar keinen Fall erreichen. Die Aufgabe war viel zu groß für sie. Die Aufgabe, seine Zeugen zu sein. Und deshalb, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, gab er zu Pfingsten eine geistliche Ausrüstung dafür. Das sehen wir in den Worten: Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Die Schwachen, die Verachteten, die Unedlen, die er auserwählt hat, die, wie er sagt, Törichten in den Augen der Welt, die würden nie erfüllen können, was er für sie vorbereitet hat, was sie tun sollten. Niemals. Denken wir noch einmal an die Jünger. Die haben jahrelang sind mit Jesus gewesen. Und wenn es aber darauf ankam, haben sie oft jämmerlich versagt. Denken wir an die Begebenheit, als die Jünger mit Jesu am Ölberg waren. Und er bat sie einfach: Betet mit mir, wacht mit mir. Und sie schliefen ein. Oder ähnliche Situationen. Die Jünger damals und auch wir heute, wir brauchen eine übernatürliche Kraft. Ohne den Geist Gottes in uns, der in uns arbeitet und wirkt, können wir niemals gute Zeugen sein. Niemals. Wir können uns niemals auf die Schultern klopfen und sagen: Ja, gut gemacht. Aber, und dafür kam der Heilige Geist, der uns Kraft gibt, der uns Ausdauer gibt, der uns mehr Intelligenz gibt, Mut und vieles noch dazu. Deshalb sendet Gott Pfingsten den Heiligen Geist. Oder er hat ihn gesandt. Und wir dürfen heute von ihm profitieren. Er rüstet uns heute aus, damit wir wirklich gute Zeugen sein können. Wie heißt es dann im Vers? Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und er wird euch erinnern, alles das, das ich gesagt habe. Das sind ganz klare Hilfen für den Zeugendienst. Ich denke, Paulus war sicher jemand, der diese Kraft am meisten erfahren hatte. Er hatte ganz klar erfahren, wie der Geist Gottes in ihm wirkt. Und deshalb konnte er so überzeugend sagen, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann und genau dann bin ich stark. Der Heilige Geist, er arbeitet sehr vielfältig in uns. Er erinnert uns nicht nur an das, was wir wissen, was wir mit Gott erlebt haben, damit wir es weitersagen können. Nein, er verändert uns auch. Er gibt uns Mut und Kraft und bereitet uns vor für einen Dienst. Aber er arbeitet auch in uns, um unseren Charakter zu verändern, damit wir für ihn besser arbeiten können, damit wir für den Dienst motiviert sind. Wir sehen an den Jüngern kurz nach Pfingsten, ja sogar als sie bedroht wurden, wie hoch motiviert sie waren. Wir kennen den Vers, was die Jünger sagen, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Ich sehe hier eine Begeisterung bei den Jüngern, die ich sehr oft bei mir vermisse. Oder bei uns als Christen sonst. Ich kann es ja nicht lassen, dass ich von dem rede, was ich gesehen und gehört habe. Das deutsche Wort Begeisterung hat ja glücklicherweise selbst auch noch das Grundwort Geist in sich. Begeistert sein von Gott geht nur mit Hilfe des Heiligen Geistes, der uns dazu ausrüstet. Sind wir wirklich begeistert von dem, was Jesus, was Gott für uns tut? Wie sieht es aus mit unserer Begeisterung? Ich denke, wir brauchen ganz bestimmt diese Begeisterung, damit wir gute Zeugen sein können. Denn wenn wir es nicht sind, wie soll man uns das abnehmen, was wir sagen? Wenn wir vielleicht unglaubwürdig klingen, wenn wir gar nicht überzeugend wirken. Gerade noch am Freitagabend haben wir mit unserem Hauskreis über Paulus nachgedacht und wir sprachen über Philippa, Kapitel 3, wo Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage aber dem Ziel nach, ob ich es auch ergreifen möchte. Und dann kommt ein kleiner Nebensatz, den wir häufig vielleicht übersehen. Nachdem ich selbst von Christus ergriffen bin. Ich denke, dass dieses von Christus ergriffen sein etwas Ähnliches ist wie diese Begeisterung für Gott. Christus hat mich so ergriffen, dass ich für ihn da sein will. Er steht im Mittelpunkt. Ihn wollen wir bekannt machen und ihm wollen wir ähnlicher werden. Aber gerade auch hier arbeitet der Heilige Geist in uns, damit wir ihm ähnlicher werden. Ich möchte dazu mal eine kleine Geschichte vorlesen, die uns dazu vielleicht ein bisschen hilft, es zu verstehen. Eine Geschichte von Fritz Grünzweig. Ich ging durch eine Straße, an der eine ältere, nervenkranke Frau im Obergeschoss eines Hauses wohnte. Meist hielt sie die Fensterläden geschlossen. Nur wenn sie einmal stark erregt war, stieß sie die Läden auf und schalt mit kreischender Stimme durchs Fenster. Nun sah ich einmal schon von weitem vier Jungen von der Straße aus Steine gegen die Fensterläden hinaufwerfen, um wieder den Ausbruch der armen Frau auszulösen. Ich beschleunigte meine Schritte, um bald bei den Jungen zu sein und ihnen zu wehren. Doch bevor ich dort ankam, war plötzlich ein jüngerer Mann da. Er gab zwei von den Jungen kräftige Ohrfeigen und die anderen beiden schickte er weg. Als ich dann da war, fragte ich ihn, auf die beiden ersten Jungen zeigend, mit den verdutzten Gesichtern standen sie da, warum denn nur diese? Der Mann sagte ärgerlich, das sind die meinen. Da habe ich noch besser verstehen gelernt, was es heißt, Gott erzieht uns als seine Kinder. Der Welt lässt er noch vieles ungestraft durchgehen. Bei seinen Kindern nimmt er es genau. Ein alter Christ sagte, dass man den Heiligen Geist hat, merkt man nicht zuletzt daran, dass man von ihm gelegentlich eine kräftige Ohrfeige bekommt. Dass Gott an mir gelegen ist, dass er mich lieb hat, dass ich seinen Geist habe und sein Kind bin, merke ich an nichts so deutlich als daran, dass er mir nichts mehr durchgehen lässt. Je länger, je weniger. Wie steht's mit uns? Merken wir, dass der Heilige Geist wirklich in uns in der Art arbeitet, dass er Punkte in unserem Leben am Charakter ändert, damit wir wirklich gute Zeugen für ihn sein können, damit wir ihm ähnlicher werden können? Weißt du, was der Punkt gerade bei dir jetzt ist, den Gott gerne verändern möchte? Merkst du das, dass Gott wirkt? Pfingsten hat eine göttliche Bestimmung. Gott bestimmt uns dazu, Zeugen für ihn zu sein. Das Geschehen von Pfingsten beinhaltet eine geistliche Ausrüstung. Das heißt, der Heilige Geist ist dazu gegeben, dass wir verändert werden, dass wir ausgerüstet werden, dass wir Kraft bekommen, damit wir, die wir eigentlich nichts Besonderes an uns haben, gute Zeugen sein können. Das Geschehen von Pfingsten brachte aber auch eine geografische Verpflichtung. Mit dem Auftrag und der Ausrüstung kommt die Verpflichtung. Den Auftrag haben wir, den Heiligen Geist als Ausrüstung auch. Die Verpflichtung ist aber auch damit da. Wir können uns niemals aus der Verantwortung stehlen. Der Text sagt, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Mit dem Missionsbefehl in Matthäus 28 hat Jesus es noch einmal gesagt. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich denke, nicht nur den Jüngern damals musste das öfter gesagt werden. Auch uns muss es öfter gesagt werden. Wir müssen öfter mal daran erinnert werden, welche Aufgaben wir haben, dass wir hinausgehen, unseren Glauben bezeugen. Nicht immer verbal, ich denke aber immer mit unserem Leben, mit unserem Vorbild, dass wir weitersagen. Weitersagen, aber wo? Und hier sehen wir in den Versen vier Orte. Es geht los in Jerusalem. Und in Jerusalem, da waren die Jünger öfter. Da kannten die sich aus. Da waren sie quasi zu Hause. Hier kannten sie Leute, Leute kannten sie. Ist doch klar, dass man zu Hause anfängt, oder? Ich denke, es ist gar nicht so klar. Ich denke, zu Hause ist es am schwierigsten überhaupt. Zu Hause kennt man dich. Man kennt das ganze Leben. Man trifft dich immer wieder. Es ist viel einfacher, irgendwo in einer unbekannten Stadt mit unbekannten Leuten zu reden, als zu Hause oder vielleicht auf dem Arbeitsplatz hier und dort. Sicher sind wir da alle unterschiedlich. Aber zu Hause ist es nicht am leichtesten. Dennoch können wir diesen Bereich niemals ausklammern. Niemals. Das nächste ist die nächste Umgebung, Judäa. So wie Detmold eine Stadt in Lippe ist und die liegt in Nordrhein-Westfalen, so war Jerusalem eine Stadt in Judäa. Also die nächste Umgebung ist dran. Ich denke, auch unser Land ist sehr, sehr wichtig. Nicht überall sieht es mit der Anzahl der Christen und der Gemeinden so aus wie bei uns hier in Detmold. Ich denke sogar, dass wir hier irgendwie eine Sonderstellung haben. Ich weiß es nicht, ob es vergleichbare Orte in Deutschland gibt, wo so viele verschiedene Gemeinden da sind, so viele Christen da sind, so viele Gemeinschaften, die sich regelmäßig treffen, wo wirklich das Wort Gottes die Grundlage ist, wie bei uns hier in Detmold. Wir sind gerne hier. Hier kann man sich eine Gemeinde nach Geschmack aussuchen. Aber ich habe mir wirklich schon oft die Frage gestellt, was wird Gott eines Tages unternehmen, um uns ein bisschen nach draußen zu schicken, in die Welt zu senden? Es ist so gut hier. Es ist schwer, von hier wegzugehen, ich weiß. Wir fühlen uns hier gut, wir haben Freunde hier, die Familien sind hier, gute christliche Schulen sind da. Also man merkt auch immer, wie schwer es ist, wegzugehen, wenn wir sehen, dass Leute, die mal weggingen, wieder zurückkommen. Es ist schön hier. Wir haben unsere eigenen Veranstaltungen. Es gibt viel Geistliches, das man hier erfahren kann. eine ganze Subkultur, die da ist. Es ist einfach schwer. Aber NRW, unser Bundesland, ist sehr viel größer als Detmold. Oder gibt es Bereiche, die wirklich nicht gerade viele Christen haben? Wir sind hier besonders gut ausgestattet. Aber auch Deutschland ganz. Deutschland ist ein wunderschönes Land. Wir fahren sehr gerne als Familie durch Deutschland und gucken uns verschiedene Orte an. Gerade erst letztes Wochenende waren wir in Dresden. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Wirklich empfehlenswert. Man kann gut hinfahren. Viele Dinge genießen. Wunderschön. Wir haben ein paar Busfahrten unternommen und haben uns da so ein bisschen aufklären lassen über die Stadt. Wir waren in der Frauenkirche. Es war wirklich herrlich. Und der eine Reiseführer in einem Bus, der hat mehrfach betont und sagte, wir sind hier alle evangelisch. Und der Satz blieb mir irgendwie sitzen. Ganz Dresden, evangelisch, Sachsen. Ich weiß es nicht. Ich denke, gerade der Osten hat mit dem Evangelium nicht gerade sehr viel zu tun. Da kann man viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Die Tatsache liegt woanders. Gerade auch der Osten braucht ganz stark Zeugen. Der braucht Zeugen, die für Jesus aufstehen. Und da sind wir alle gefragt. Alle. Aber da wird auch noch Samaria genannt. Judäa, wenn wir uns die Karte von damals mal anschauen, liegt unten im Süden, Jerusalem liegt in Judäa. Oben im Norden ist Nazareth die Stadt. Galiläa heißt das Land. Dazwischen liegt Samaria. Wollte ein Jude vom Süden aus Jerusalem nach Nazareth marschieren, ist er normalerweise Samaria umgangen. Die Samariter stehen für Leute, die man am liebsten umgeht. Mit denen man nicht gerne Gemeinschaft hat. Die man damals nicht mochte. Wir sehen das auch in der Geschichte vom barmherzigen Samariter in der Bibel. Wir sehen das in der Geschichte, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen stand. Samariter waren nicht beliebt. Aber auch gerade deswegen, denke ich, gibt es diesen Vers in der Bibel. Es gibt keine Menschen auf dieser Erde, die man einfach mit dem Evangelium, mit dem Zeugnis umgehen darf. Die gibt es nicht. Daher die Frage an uns vielleicht, wie sieht es eigentlich aus mit unseren eigenen Vorurteilen? Gibt es Menschen, die wir nicht mögen und die wir deswegen alleine schon nie ansprechen würden? Gibt es Menschen, die wir vielleicht nicht gerne hier bei uns in der Gemeinde sehen würden, im Gottesdienst? Gibt es die? Weil sie vielleicht eine andere Kultur haben, vielleicht anders gekleidet sind, vielleicht einen anderen Geschmack haben oder weil sie vielleicht irgendwelche Krankheiten haben oder weil sie vielleicht Abhängigkeiten haben? Würden wir solche Leute ausgrenzen? Wenn das der Fall ist, dann bin ich mir sehr sicher, dass das ein Punkt ist, an dem der Heilige Geist arbeitet, wenn wir ihn nur lassen. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie uns wirklich es schön gehen lassen und eine Subkultur aufbauen und Leute übersehen. Deswegen gibt es hier Samaria, wo man hingehen sollte. Auch zu Leuten, die man nicht gerade gerne mag. Samaria liegt in unserer Verantwortung, aber schließlich auch die ganze Welt. Aber natürlich kann nicht jeder und wird auch nicht jeder in die ganze Welt hinausgesandt. Gott befähigt Menschen, Gott sucht Menschen daraus, er wählt sie für bestimmte Dienste. Er beauftragt sie und hilft ihnen, dahin zu gehen, wo er sie haben will. Und manche schickt er weit weg. Manche in die nächste Umgebung. Manche aber mehr zu Hause. Aber dennoch tragen wir alle Verantwortung. Wir können uns alle nicht aus diesem Dienst herausstehlen. Wir können mitbeten. Wir können mittragen. Wir können mitfinanzieren. Wir haben eben schon was vom Zehnten gehört. Wir haben eine große Verantwortung. Das und noch viel, viel mehr steckt in der Botschaft eigentlich von Pfingsten. Die Botschaft von Pfingsten ist eine motivierende, weil wir den Heiligen Geist haben. Aber sie ist auch eine mahnende, weil sie uns zeigt, hey, ihr müsst für mich Zeugen sein. Mein Wunsch an uns heute ist nicht, dass wir einfach sagen, schön, jetzt weiß ich wieder Bescheid, ich werde mal drüber nachdenken. Nein, mein Wunsch ist, dass wir uns einfach die Frage stellen, Herr, wo willst du mich persönlich gebrauchen? Oder was muss an mir verändert werden, damit ich ein guter Zeuge sein kann? Und dass wir das, was wir wissen, was wir gehört haben, in die Praxis umsetzen. Das ist mein Wunsch an uns. Und der Herr möge uns daran segnen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Wer beten möchte, kann gerne mitbieten. Stehen wir auf dazu.